Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel. Denn heute ist der G7-Gipfel im bayerischen Elmau zu Ende gegangen, von dem aus mehrere der Teilnehmer gleich weiter zum NATO-Gipfel nach Madrid reisen werden. Und die NATO, oder besser gesagt der Generalsekretär der NATO, hat gestern ja durchaus für eine Überraschung gesorgt, als er angekündigt hat, dass die NRF, also die Schnelleinsatztruppe der NATO, von rund 40.000 Soldatinnen und Soldaten auf sage und schreibe 300.000 aufgestockt werden soll. In der heutigen Daily-Podcast-Folge spreche ich mit meinem Kollegen Armin Arbeiter aus dem Außenpolitik-Ressort darüber, was dieses Aufrüsten denn jetzt zu bedeuten hat und was die NRF eigentlich ist und so macht. Und davor hört ihr noch meine Kollegin Ingrid Steiner-Gashi, die heute in Madrid angekommen ist, um live über den NATO-Gipfel zu berichten. Mit ihr rede ich unter anderem darüber, was wir uns vom NATO-Gipfel erwarten können, wie es um den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland steht und warum Österreichs Bundeskanzler auch beim Gipfel ist, obwohl Österreich ja gar kein NATO-Mitglied ist. Mein Name ist Caroline Bartosch, ihr hört den Daily Podcast des Kurier und ich freue mich, dass ihr da seid. Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs will die NATO die Zahl ihrer schnellen Eingreifkräfte auf mehr als 300.000 Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Das hat gestern der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg angekündigt. Bevor wir uns gleich genauer anschauen, was es damit auf sich hat, sprechen wir aber noch kurz generell über die NATO und den Gipfel, der heute in Madrid startet. Bei dem Gipfel treffen sich die 30 Mitgliedstaaten des Verteidigungsbündnis NATO. NATO ist eine Abkürzung für North Atlantic Treaty Organization. Gegründet wurde dieses Militärbündnis knapp 4 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nämlich am 4. April 1949. Doch was macht die NATO eigentlich? Das westliche Militärbündnis hat sich auf seine gemeinsame Verteidigung geeinigt. Sollte also ein Mitgliedsland angegriffen werden, unterstützen es alle anderen bei der Verteidigung. Von Anfang an waren die USA, Kanada, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Portugal dabei. Und weil zwischen den Staaten der Nordatlantik liegt, hat man sich für den Namen Nordatlantischer Pakt entschieden. Der Sitz des NATO-Hauptquartiers befindet sich im Übrigen in Brüssel. Heute hat die NATO 30 Mitgliedstaaten. Als jüngstes Mitglied wurde im März 2020 Nordmazedonien neu aufgenommen. Und neu dazu wollen ja auch Schweden und Finnland. Doch das ist gar nicht so einfach, denn die Türkei steht hierbei auf der Bremse. Warum das so ist, bespreche ich jetzt gleich mit meiner Kollegin Ingrid Steiner-Gashi, die in Madrid vor Ort ist. Sie wird uns auch gleich erklären, wie der NATO-Gipfel so ablaufen wird, was wir uns von dem Treffen erwarten können und warum Bundeskanzler Karl Nehammer ebenfalls vor Ort ist, wo Österreich doch gar kein Mitglied in der NATO ist. Hallo Ingrid.
Hallo Caroline.
Ingrid, heute startet ja der NATO-Gipfel in Madrid und du bist jetzt gerade ja auch vor Ort. Vielleicht kannst du zu Beginn ganz kurz mal erzählen, wie wird denn das Gipfeltreffen ablaufen jetzt die nächsten Tage?
Also es beginnt heute inoffiziell schon mit ersten Gesprächen, zum Beispiel mit dem türkischen Präsidenten und dem finnischen Präsidenten und der schwedischen Premierministerin. Da geht es um diese Schwierigkeiten, die zwei skandinavischen Länder aufzunehmen und die türkische Blockade. Also das sind jetzt so inoffizielle Gespräche. Und dann gibt es dann eigentlich einen Festakt und so ein eigentliches Abendessen. Das ist dann die offizielle Eröffnung, wo dann der spanische Premier Sanchez dazukommt.
Das heißt, morgen startet es dann so richtig los mit den Diskussionen und mit den Abstimmungen zwischen den Ländern, oder?
So ist es, genau. Da ist den ganzen Tag sind dann Sitzungen vorgesehen. Und vor allem wird morgen eben diskutiert, diese neue strategische Ausrichtung der NATO. Die bedurfte einer dringenden Neuerung, weil die alte war jetzt über 10 Jahre alt und in diesen 10 Jahren hat sich die Weltlage einfach grundlegend geändert und man musste das einfach neu anpassen. Und das wird dann morgen, es wurde natürlich wochenlang vorbereitet, also monatelang vorbereitet und wird dann morgen von den Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedsländer offiziell angenommen.
Du hast jetzt vorher schon ganz kurz Schweden und Finnland beziehungsweise auch die Türkei angesprochen. Wir werden auf die dann gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt hast du aber gerade schon die Strategie für das nächste Jahrzehnt angesprochen, die ja eben genau bei diesem NATO-Gipfel besprochen werden soll. Was können wir uns denn da in etwa erwarten?
Nun, also bei der letzten Strategie vor 10 Jahren, das hört sich heute an wie aus einer anderen Welt. Da hieß es noch, ja, in der Welt herrscht mehr oder weniger Frieden und Russland wurde als Partner angesehen. Und das ist natürlich jetzt, das hat sich schon geändert seit 2014, seit Russland die Krim annektiert hat und seit diese Kämpfe in Ostukraine begonnen haben. Aber seitdem haben sich die Dinge natürlich noch verschärft und jetzt im Speziellen seit dem Krieg im Februar. Und da muss man natürlich die gesamte strategische Ausrichtung der NATO, dieses Verteidigungsbündnisses neu justiert werden. Und in dieser Neujustierung wird Russland tatsächlich als Bedrohung bezeichnet. Insofern werden dann natürlich auch militärisch neue Schritte gesetzt. Gestern zum Beispiel hat NATO-Generalsekretär Stoltenberg tatsächlich überrascht mit der Ankündigung, dass diese schnelle Eingreiftruppe der NATO, die bestand bisher aus 40.000 Mann, das sollen 300.000 Mann werden. Das ist eine unglaubliche Menge. Und das bedeutet auch unglaubliche Vorbereitung und Logistik und auch Kosten. Das muss natürlich alles vorbereitet werden. Und natürlich die NATO als Verteidigungsbündnis muss sich auf verschiedenen Ebenen stärken oder neu ausrichten. Das reicht von Cyberwarfare über finanziell, über wer sind eben unsere großen Herausforderungen. Und das wird alles jetzt in dieses strategische Konzept gegossen. Ach ja, übrigens, Klimawandel ist auch ein Thema. Die NATO versucht auch dieses... Wir wissen ja, dass also Panzer und Flugzeuge nicht gerade umweltfreundlich sind. Auch da wird versucht, dieses Problem mit einzubeziehen.
Und es ist ja auch so, dass zum ersten Mal in diesem neuen Konzept China vorkommt. Du hast vorher schon gesagt, das alte Konzept wirkt wie aus einer anderen Welt. China wird in dem neuen Konzept dabei mal als Herausforderung für die Zukunft beschrieben. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, welche Positionen vertreten denn die unterschiedlichen NATO-Länder gegenüber China?
Naja, dass man China als sogenannte Herausforderung in dieses Konzept hineinnimmt, ist eigentlich auch noch relativ neu, weil also vor drei Jahren gab es einmal eine größere Diskussion, wie dieses strategische Konzept aussehen soll. Da war von China noch keine Rede. Aber das Ganze geht natürlich zurück auf die USA, die nicht so sehr in Russland, obwohl jetzt Krieg ist, ihren Hauptgegner sehen oder Hauptkonkurrenten, sondern China, das viel, viel mächtigere, das viel wirtschaftlich viel, viel stärkere, das auch militärisch aufrüstende, das sehr selbstbewusste China, das geopolitisch agierende China. Also die USA sehen in China einfach ihren Hauptgegner jetzt und vor allem in der Zukunft. Und darauf drängen sie, im Sinne das Hauptaugenmerk auf diesen Fokus zu legen. Das wird nicht überall so gesehen, das sehen nicht alle in NATO, alle 30 NATO-Mitgliedstaaten so. Im speziellen Europa und im speziellen Deutschland ist da immer eher am Bremsen. Man möchte das nicht, man möchte sich da jetzt nicht überdribbeln, man möchte das nicht zu stark vorantreiben und ist eher auf der Bremserseite und man versucht immer China doch irgendwie zumindest auf der Partnerseite zu halten.
Wir haben vorher schon ganz kurz über Schweden und Finnland gesprochen, beziehungsweise hast du auch schon angesprochen, dass die Türkei ja versucht, den oder nicht versucht, sondern die Türkei eigentlich derweil den Beitritt der beiden Länder blockiert. Vielleicht kannst du kurz erklären, wie steht es denn gerade um den Beitritt und warum blockiert die Türkei da auch so?
Es steht eigentlich nicht besonders gut um den Beitritt. Also es schaut momentan, zumindest so höre ich, nicht so aus, als würde die Türkei ihre Blockade aufgeben. Und es wird jetzt vermutlich keine große Feier geben, von wegen, dass Finnland und Schweden tatsächlich jetzt aufgenommen werden können. Es gibt immer noch diese türkische Bremse. Da gibt es verschiedene Gründe, offizielle, vor allem geht es um die türkische Empörung über die Unterstützung der YPG, also das ist diese Kurdenmiliz in Syrien, die wird von der Türkei als terroristische Organisation eingestuft, aber Schweden und Finnland sehen das nicht so. Außerdem, also dabei hat aber Schweden mittlerweile schon nachgegeben und man hat gemeint, ja, man hat da schon, man ist den Türken schon entgegengekommen und es gibt ab Juli dann neue Gesetze, die Unterstützung, also wo ausdrücklich erklärt wird, man unterstützt keine terroristischen Gruppen. Aber was die Türkei noch fordert, ist die Auslieferung von Kurden, die geflohen sind aus der Türkei wegen politischer Verfolgung. Und da kann natürlich Schweden nicht mit. Das wird nie passieren. Ich bin mir auch nicht sicher, dass das der Punkt ist, woran es scheitern würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass man irgendwann früher oder später zusammenfindet. Die Frage ist nur, wo dieser Kompromisspunkt ist, wo die Türkei einlenkt. Und ich glaube, bei Finnland sind die Wogen bereits geglättet. Es ist nur so, dass Finnland nicht ohne Schweden in die NATO eintritt.
Und wenn du jetzt sagst, das schaut gerade eher, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, nicht gut aus, was heißt das jetzt? Wie wird es da jetzt weitergehen? Da wird einfach weiter verhandelt, bis man vielleicht doch irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommt.
Dann wird weiter verhandelt und wird weiter versucht, beziehungsweise ich nehme doch an, dass die Türkei sich irgendetwas wünscht, auf irgendetwas beharrt und vermutlich wird es von Seiten der USA kommen und es war ja immer das Gerücht, es geht um diese Kampfflugzeuglieferungen, die die Türkei unbedingt haben will und da haben sich die USA, besonders der Senat, gesperrt, nachdem die Türkei wiederum ein russisches Flugabwehrsystem gekauft hat. Da hofft man jetzt, dass die USA da wiederum auch ihre Blockade lockern und eventuell diese F-16 doch verkaufen oder zumindest einen Teil davon verkaufen. Und so irgendwie könnte das gelöst werden. Es ist also ein Give and Take, nehme ich mal an. Und dann wird sicher eine Lösung finden.
Österreich ist ja kein Mitglied der NATO, aber Bundeskanzler Nehammer reist trotzdem zum NATO-Gipfel. Ganz einfach gefragt, warum?
Es ist nicht nur der österreichische Kanzler als Vertreter eines neutralen Landes dabei, sondern es ist auch der irische Premier und es sind auch die Regierungschefs aus Malta und Zypern da. Also ich glaube fast alle europäischen Länder, die Schweiz glaube ich nicht, aber es geht einfach darum, bei diesem doch entscheidenden Gipfel, wo es in die Zukunftsrichtung geht, dass man da möglichst viele Europäer, auch die Nicht-NATO-Mitglieder an Bord haben wollte. Und Österreich ist ja auch Teil dieses NATO Partnership for Peace Programmes, das jetzt endlich wieder funktionieren kann, nachdem die Türkei ihre Blockade aufgehoben hat gegenüber Österreich. Und insofern hat man wohl versucht, den österreichischen Kanzler hier auch einzubeziehen. Ich weiß aber auch, dass der österreichische Kanzler offenbar den türkischen Präsidenten Erdogan am Rande des Gipfels auch wiederum für bilaterale Gespräche treffen möchte.
Da weiß man aber nicht genau, um was es da gehen wird bei dem Gespräch, oder? Gibt es da irgendwelche Informationen?
Es gibt keine Informationen, keine offiziellen zumindest. Ich vermute mal, es geht wiederum weiter um die Annäherung zwischen Österreich und der Türkei oder andersherum um das Abbauen der Eiszeit, die da zwischenzeitlich geherrscht hat.
Dann vielen Dank, Ingrid. Ich wünsche dir alles Liebe nach Madrid und vielen Dank für deine Erklärungen.
Ja, dir liebe Grüße nach Wien.
Bei dem Gipfeltreffen geht es also vor allem darum, eine Strategie für das nächste Jahrzehnt zu beraten, weil das bestehende Konzept bereits veraltet ist. Die Beitrittsverhandlungen mit Schweden und Finnland gestalten sich wegen der Türkei weiterhin schwierig. Auf kurier.at halten wir euch natürlich in den kommenden Tagen über den Gipfel am Laufenden. Und jetzt sprechen wir, wie zu Beginn versprochen, aber noch über die NRF, also über die NATO Rapid Force, die, wie Generalsekretär Stoltenberg gestern offiziell angekündigt hat, von 40.000 Soldatinnen und Soldaten auf 300.000 aufgestockt werden soll. Immerhin klingt 300.000 nach einer ganzen Menge. Aber ist es das aus militärischer Sicht auch? Was macht die NRF überhaupt und was bedeutet diese Aufstockung jetzt mit Hinblick auf den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Armin Arbeiter aus dem Kurier Außenpolitik-Ressort. Hallo Armin.
Hallo Caro.
Armin, gestern hat ja der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, angekündigt, dass die NRF deutlich aufgestockt werden soll. Kannst du ganz zu Beginn vielleicht mal ein bisschen erklären, was die NRF genau ist und was ihre Aufgaben sind?
Ja, natürlich. Also es ist eine schnelle Eingreiftruppe, sollte es darstellen. Ihr Aufbau wurde 2002, also vor 20 Jahren, beschlossen. Die NATO wollte damit einerseits eine rasch einsetzbare Eingreiftruppe aufstellen, die innerhalb kurzer Zeit weltweit verlegt werden könnte. Also so, dass sie frühzeitig durch ihre bloße Präsenz Krisen verhindern kann. Andererseits sollte dadurch die Einsatzfähigkeit vor allem der europäischen Streitkräfte verbessert werden. Man hat gehofft, dass sich zum Beispiel Ausbildungen und Führungsstrukturen der jeweiligen Armeen einander anpassen. Und Letzteres hat auf jeden Fall auf gefechtstechnischer Ebene durchaus funktioniert. Also es wurde viel in der Ausbildung angeglichen, standardisiert oder im Gefechtsdienst an sich. Diese Kräfte werden alle 12 Monate durchrotiert, also damit so viele Kampfverbände wie möglich Praxis, etwa bei Übungen, sammeln. Eingesetzt wurde die NRF bislang vor allem bei humanitären Einsätzen, also etwa nach dem Hurricane Katrina, aber auch bei der Evakuierung von Personal, als zum Beispiel die Taliban im vergangenen Sommer die Macht in Afghanistan übernommen haben. Derzeit bilden 40.000 Soldaten aus Bodenstreitkräften, Luftstreitkräften, Marineeinheiten und Spezialeinsatzkräften die NRF. Und mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine wurde ein guter Teil davon erstmals in den Abschreckungs- und Verteidigungsmodus nach Osteuropa verlegt. Also auch da, sie haben nicht eingegriffen, aber sie sollten Russland zeigen, wir sind da. Wenn ihr ein NATO-Mitglied angreift, müsst ihr über uns zuerst einmal drüber, jetzt ganz salopp gesagt.
Und diese quasi Symbolwirkung auch ein bisschen, die du da angesprochen hast, die soll ja jetzt verdeutlicht werden. Die NATO Rapid Force, also kurz eben NRF, soll ja jetzt eben von 40.000 auf 300.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt werden. Warum passiert das denn genau jetzt?
Naja, mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, aber auch aktuellen russischen Drohgebärden gegen das NATO-Mitglied Litauen wegen Kaliningrad, muss sich die NATO überlegen, wie sie auf diese neue Bedrohung reagiert. Und es war schon immer klar, dass auf dem NATO-Gipfel jetzt in Madrid etwas Neues beschlossen wird. Dass Stoltenberg jetzt aber tatsächlich von 300.000 Soldaten spricht, überrascht doch.
Kannst du vielleicht doch ganz kurz deine Einschätzung abgeben? Was hat denn dieses Aufrüsten jetzt zu bedeuten?
Vor allem, dass die NATO-Mitglieder ihr Verteidigungsbudget drastisch erhöhen werden müssen. Also wird das Vorhaben wirklich so umgesetzt? Wird hier wirklich die NRF verachtfacht, muss man sich einmal vorstellen? Dann wird es unglaublich schwierig für jedes NATO-Mitglied, da wirklich einen Beitrag zu leisten. Zum Vergleich, Deutschland hat derzeit 14.200 Soldaten in der NRF. Auch deswegen, weil sie derzeit bei einer besonders schnellen Eingreiftruppe dabei sind, wo mehr Soldaten gebraucht werden. Aber es rotiert ja, wie wir schon wissen, jährlich. Das heißt, das wird auch wieder so sein. Wird diese Truppenzahl jetzt verachtfacht, kann sich nach derzeitigem Stand das fast nicht ausgehen. So in der deutschen Bundeswehr sind derzeit 183.427 Soldaten. Und das zu verachtfachen, das würde ja mehr als die Hälfte der deutschen Bundeswehr brauchen, was einfach nicht möglich ist. Dazu kommt aber, dass es ja nicht nur um die bloßen Soldaten geht. Stoltenberg hat auch von stärkeren Kapazitäten im Bereich Wasser, Cyberraum und Luft gesprochen. Ich lese daraus, dass die NATO-Mitglieder dazu angehalten sein werden, viel mehr zu investieren, als sie das bisher gedacht haben.
Du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, verachtfacht, in Zahlen eben 300.000. Das klingt für mich zumindest und ich glaube auch für viele andere durchaus nach einer ganzen Menge. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man das aus militärischer Sicht betrachtet, ist es das auch wirklich? Ist das wirklich eine Menge oder ist es einfach nur eine sehr groß wirkende Zahl?
300.000 sind nach heutigen Maßstäben durchaus mächtig. Also zum sehr oberflächlichen Vergleich, die regulären US-Streitkräfte, also ohne National Guard oder Reservisten, sind 485.000 Mann stark. Allerdings wird die NRF ja von Kräften verschiedenster Staaten gebildet. Wie schon gesagt, leicht wird es nicht und es wird auch sehr kostenintensiv. rein theoretisch machbar ist es natürlich schon, wenn jetzt wirklich alle NATO-Staaten, aber vor allem eben die europäischen NATO-Staaten mitmachen. Ich habe jetzt kurz einmal überschlagsmäßig geschaut. In Europa sind es, wenn man wirklich alle EU-Staaten zusammennimmt, 1,4 Millionen Soldaten. Und es werden ja die USA durchaus einen großen Teil dazu beitragen an Mannstärke. Nach jetzigem Stand wird es natürlich extrem schwierig. Man sieht, Deutschland hat hier schon zumindest angekündigt, 100 Milliarden Euro zu investieren in die Streitkräfte. Das wird alles ein bisschen dauern, bis das tatsächlich steht. Bis jetzt wissen wir nur das Vorhaben von 300.000 Soldatinnen und Soldaten, die Stoltenberg in den Raum geworfen hat. Es werden wahrscheinlich Jahre vergehen, bis es in diese Richtung geht, bis es dazu kommt. Und wie gesagt, da muss ich mich wiederholen, es wird ein harter Weg, wenn das tatsächlich jetzt der politische Wille ist, aber er ist dennoch umsetzbar.
Und ganz simpel gefragt, weil wir jetzt eben die ganze Zeit über die NRF gesprochen haben, wie wichtig ist denn diese NRF für die NATO überhaupt als Ganzes gesehen?
Bis jetzt war sie es nicht unbedingt. Also es hat immer wieder Kritik gegeben von vor allem US-NATO-Offizieren, die gesagt haben, die sind eigentlich nicht gut genug ausgerüstet und vorbereitet. Andere wiederum, vor allem europäische Mitgliedstaaten, haben gesagt, boah, es ist eigentlich eine zu hohe Belastung finanziell und personell. Aber es war immer nice to have für die NATO. Wenn es jetzt aber gelingt, die NRF tatsächlich zu verachtfachen, gut auszustatten, sinnvoll auszubilden, dann wird das einer gemeinsamen Verteidigung sehr dienlich sein. Natürlich stehen wir hier vor extrem hohen Hürden. Was etwa, wenn der nächste US-Präsident wieder Donald Trump heißt? Dann dürfte dieses Vorhaben rasch der Vergangenheit angehören. Für Europa, das aber dringend so oder so eine Verbesserung seiner gemeinsamen Verteidigung benötigt, kann dieses Vorhaben zu einem bitter benötigten Fanal werden.
Und es ist ja so, zahlreiche NATO-Staaten unterstützen ja die Ukraine durchaus mit Waffenlieferungen oder auch Geld, aber ein direktes Eingreifen, das hat die Verteidigungsallianz bisher ja immer abgelehnt, um diesen Konflikt mit Russland nicht noch weiter eskalieren zu lassen. Jetzt ist die Frage, ändert dieses Aufrüsten von der NRF da irgendwas dran?
Nein, sicher nicht. Also es wird natürlich rhetorisches Säbelrasseln geben. Es wird Russland sagen, ja, wir werden angemessen darauf reagieren. Es wird aber immer dabei bleiben, dass die NATO nicht in die Ukraine einmarschiert. Das hat der US-Präsident Joe Biden schon oft gesagt, wiederholt. Und man hat gesehen, er ist hier dabei geblieben. Und wenn die USA als stärkste NATO-Macht nichts anderes tun, dann wird Polen oder ein anderes Land den Teufel tun, hier gegen die Position der USA in den Konflikt einzugreifen.
Das heißt, es ist jetzt quasi wirklich mal eher nur so eine Drohgebärde, aber wirklich was tun wird sich da jetzt nicht?
Nicht sofort, vor allem aber nicht im direkten Krieg Russland-Ukraine. Es ist ein Vorhaben. Es kann natürlich vor allem für die europäischen Mitgliedstaaten sehr viel daran ändern, dass sie ihre Verteidigung verstärken, dass sie mehr zusammenarbeiten, dass sie eventuell Synergien bilden mit den anderen Streitkräften, sodass es eventuell in Richtung einer gemeinsamen Verteidigung geht.
Und weil du jetzt gesagt hast, am Ukraine-Russland-Krieg wird es jetzt nicht sofort was ändern, vor allem auch deswegen, weil du ja vorher schon angesprochen hast, das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen geht, oder? Sondern was jetzt erstmal einige Zeit brauchen wird, bis es dann auch tatsächlich in die Realität umgesetzt ist.
Definitiv. Das wird Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte brauchen, bis das wirklich so dasteht, wie jetzt der Stoltenberg das am Papier geplant hat. Und wie gesagt, auch da, wir wissen noch nicht, was genau geplant ist. Er hat jetzt nur einmal eine Pressekonferenz gehalten. Wir werden sehen, was dieser Gipfel bringt.
Alles klar, Armin. Dann vielen herzlichen Dank für deine Erklärungen.
Sehr gerne.
Bis die NRF also tatsächlich aufgestockt wird, wird es noch dauern. Aber ein Zeichen ist es allemal. Damit war's das für heute von uns. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Dienstagabend und wenn ihr noch einen See zur Abkühlung sucht, dann schaut doch mal auf kurier.at vorbei. Dort haben wir sie inklusive Wassertemperatur für euch zusammengefasst.